Ja, guten Morgen. Am Anfang des Jahres, da war ich im Skiurlaub und ich konnte es kaum abwarten, endlich mit dem Snowboard durch den Tiefschnee zu fahren, über die frisch präparierten Pisten, den Abend mit Männern verbringen, bei guter Gemeinschaft, mit guten Gesprächen, einfach nur herrlich. Und auch wenn ich jetzt zurückdenke, einfach nur schön. Dieser Urlaub, der tat mir richtig gut. Und ich kann sagen, der hat mich Wochen vorher schon durchgetragen. Bei ganz vielen Dingen, die kamen, habe ich so gedacht, ach, 3 Wochen noch und dann bin ich ja endlich. Irgendwann so, ach, 2 Wochen noch und dann bin ich endlich. 3 Tage noch und dann bin ich endlich in den Bergen. Nur noch das erledigen und dann bin ich endlich da. Ich bin krank geworden, erkältet. Ach, egal, bis dahin ist das wieder weg. Ich kann wirklich sagen, dass mir dieser Skiurlaub so eine Hoffnung geschenkt hat. Und diese Hoffnung, die hat mir geholfen, auch im Alltag. Gewisse Dinge um mich herum leichter gemacht. Es war diese Hoffnung, in die Berge zu fahren, weil ich wusste, ey, das erfüllt mich mit Freude. Das begeistert mich. Darauf freue ich mich. Kennt ihr solche Momente, die euch einfach so Freude schenken? Die euch vielleicht für eine gewisse Zeit sogar durchtragen? Eine Hoffnung auf etwas, wo ihr wisst, boah, das wird gut werden. Zum Beispiel die Arbeit, Donnerstag und Freitag frei zu haben. Du weißt, du hast Donnerstag und Freitag frei. Jetzt hast du diese Hoffnung darauf, Donnerstag und Freitag frei zu haben. Du sitzt Montag auf Arbeit und denkst dir so, boah, cool, ey. Noch 3 Tage arbeiten und dann ist schon wieder Wochenende. Das macht die Arbeit um dich herum leichter, von Montag bis Mittwoch. Zumindest ging es mir immer so. Wenn ich Donnerstag und Freitag frei hatte, dann war diese Hoffnung auf Donnerstag und Freitag größer, sodass Dinge um mich herum von Montag bis Mittwoch tatsächlich schwerer sein konnten, doch trotzdem waren sie erträglicher. Es können auch unterschiedliche Dinge sein, vielleicht ein Geburtstag. Du freust dich richtig auf deinen Geburtstag oder auf den Geburtstag von guten Freunden. Du freust dich richtig darauf. Oder vielleicht auch die Freunde treffen. Du triffst jetzt alte Bekannte so nach langer Zeit mal wieder. Du freust dich schon Tage vorher darauf. Oder vielleicht auch das Shoppen gehen. Wenn ich meiner Frau sage, Schatz, wir fahren am Samstag nach Zara, dann freut sie sich so sehr, dass hier plötzlich meine Socken, die ich neben dem Bett liegen gelassen habe, egal sind. Diese Freude nach Zara zu fahren ist größer. Vielleicht kennt ihr sowas. Momente, Dinge, die einen für eine gewisse Zeit sogar durchtragen. Doch warum ist das eigentlich so? Warum ist das so, dass uns solche Momente Dinge irgendwie den Alltag erträglicher machen? Ganz einfach aufgrund der Hoffnung. Die Hoffnung, es wird gut werden. Die Hoffnung, ja, es war letztes Mal gut, es wird auch dieses Mal gut werden. Ich weiß, ich werde mich freuen. Die trägt uns durch, auch wenn es uns mal nicht gut geht. Auch wenn vielleicht Umstände um uns herum mal nicht passen. Doch was könnten das für Dinge sein? Umstände, Probleme, die wir Menschen haben könnten. Nennt einfach mal ein paar Dinge, einfach reinrufen. Wir fangen mal klein an. Vielleicht Umstände, Probleme, die du schon mal selber hattest, ja, die dieses Leben um uns herum vielleicht ja nicht so erträglich machen. Was könnte das sein? Krankheit, okay. Was könnte das noch sein? Zeitdruck, was noch? Was? Streit, genau. Gibt es noch mehr? Keiner mehr? Krankheit? Vielleicht Angst. Okay, jetzt noch schlimmer werden. Schlimmer als Angst. Verzweifelt sein. Noch schlimmer. Etwas noch Schlimmeres als verzweifelt sein. Tod vor den Augen haben. Ich werde bald sterben. Jetzt stell dir mal vor, da gibt es eine Hoffnung, die trägt dich da durch. Durch alles, was wir gerade gehört haben, die trägt dich da durch. Die schenkt dir Freude, auch wenn es dir mal nicht gut geht. Die schenkt dir Freude, auch wenn ich weiß, ja, ich werde sterben. So eine Hoffnung würde doch jeder haben wollen, oder? Leute, so eine Hoffnung gibt es. Und darum wird es heute auch gehen. Was gibt mir Hoffnung? Und wir haben in den letzten Wochen schon gehört, dass wir uns gegen Gott entschieden haben. Dass keiner von uns vor Gott gerecht ist. Die Folge davon ist, dass der Zorn Gottes auf uns liegt. Weil wir schuldig sind. Die Situation eigentlich hoffnungslos. Keine Chance, vor so einem heiligen Gott zu bestehen. Doch jetzt die letzten 2 Predigten, das Aber. Aber Gott schafft uns selbst Gerechtigkeit. Indem Jesus Christus auf die Erde kam. Indem Jesus Christus sein Leben am Kreuz gab. Und wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dann bist du gerechtfertigt. Wenn du deinen Glauben auf Jesus Christus setzt, ihn zu deinem persönlichen Retter machst, dann bist du gerettet. Und wir haben gehört, letzte Woche, nicht die Werke, nicht die Äußerlichkeiten und auch nicht das Gesetz, sondern allein der Glaube an Jesus Christus und das, was er am Kreuz für uns getan hat, spricht uns gerecht vor Gott. Und jetzt kommt Paulus, wie wir gerade eben schon gelesen haben, in Römer 5, der über diese Folgen dieser Rechtfertigung spricht. Und diese Folgen der Rechtfertigung sind wirklich wundervoll. Wirklich. Und diese Folgen schenken Hoffnung. Und diese Hoffnung verändert dein Leben. Und wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dann spricht Paulus jetzt zu dir in Römer 5. Er fängt an. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich möchte nochmal betonen, es geht jetzt um dich. Hast du dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, dann spricht Paulus jetzt zu dir. Dann kannst du hier lesen, da ich aus Glauben gerechtfertigt bin, so habe ich jetzt Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich betone das jetzt, weil dieser Frieden ab jetzt gilt. Du hast den Frieden jetzt, nicht erst in 2 Monaten. Nein, jetzt, sobald du gerechtfertigt bist, weil du ein neues Gottesverhältnis hast. Es entsteht eine völlig neue Situation zwischen dir und Gott. Du hast den Frieden jetzt. Es herrscht Frieden zwischen dir und Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du hier dir diese Verse durchliest. Vielleicht hast du dich schon daran gewöhnt, diesen Frieden mit Gott zu haben. Doch ich möchte dich daran erinnern. Wir hatten diesen Frieden nicht. Denk an die Kapitel von 1 bis 3. Doch jetzt haben wir den Frieden. Und in der Bibel beschreibt es so einen heilneutralen Zustand, der aussagt, hey, alles ist gut, alles ist super. Und Leute, das passiert so schnell, etwas für selbstverständlich zu nehmen, obwohl es gar nicht selbstverständlich ist. Denn ethisch betrachtet wäre es nicht falsch gewesen, uns nicht zu retten, uns keinen Frieden zu geben. Denn wir tun auch immer noch Dinge, die vor Gott nicht gut und richtig sind. Immer noch Dinge, die wir auch vor der Rechtfertigung schon getan haben, die uns da schon schuldig gesprochen haben. Doch der Unterschied jetzt ist, dass wir durch die Rechtfertigung Frieden mit Gott haben. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich kenne das nämlich. Wenn ich mich so an einen Zustand gewöhnt habe, dann wird er irgendwann selbstverständlich. Und es kann sogar so weit gehen, dass ich irgendwann auch gar nicht mehr so richtig dankbar bin. Bei Kindern sieht man das schnell. Du kaufst ein Kind ein Bonbon beim Einkaufen und sobald du das Kind das Bonbon gekauft hast, dann sagst du, oh Mama, Papa, danke dir für dieses Bonbon. Ihr seid die besten Eltern. Jetzt wiederholt sich das. Vielleicht ist es immer noch dankbar, doch es wiederholt sich und wiederholt sich. Für das Kind wird es selbstverständlich, dass es beim Einkaufen ein Bonbon kriegt. Und es kann sein, dass du irgendwann auch den Satz hörst, wenn du das Kind mal kein Bonbon beim Einkaufen kaufst. Mama, Papa, ihr seid richtig gemein. Nie bekomme ich ein Bonbon beim Einkaufen. Ihr seid voll die gemeinen Eltern. So einen Satz habe ich schon mal gehört. Wie dankbar bist du? Wir haben diesen Frieden jetzt. Und wenn dich das nicht zum Jubeln, zur Anbetung führt, dann schau doch mal zurück. Wer warst du vor Gott und wer bist du jetzt vor Gott? Und ich sage das so, dass wir wirklich jubeln, uns freuen können, denn dieser Frieden, der ist nicht zeitlos gebunden. Denn dieses Wort hier haben, was hier unterstrichen ist, beschreibt im Griechischen einen Zustand, der immer anhält. Es ist kein Gefühl, was mal da ist, mal wieder weg ist. Nein, es ist eine Tatsache, eine Zusage. Du hast Frieden mit Gott. Mit dem Schöpfer, heute, morgen, ewig. Das ist eine Tatsache, eine Zusage. Lass uns Gott beim Wort nehmen. Gott sagt, wir haben Frieden. Und ich kann dich nur ermutigen, hast du dein Vertrauen noch nicht auf Jesus gesetzt, dein Zustand zwischen ihm wird anders sein. Dein Leben wird anders sein. Stell dir mal vor, wir müssten so nach jedem Fehltritt fragen, Gott, besteht dieser Frieden noch zwischen uns beiden? Ein Beispiel. Dein rechter Fuß wurde beim Autofahren wieder zu schwer. Du hörst ein richtig cooles Lied, du bist voll im Gedanken, denkst vielleicht an die Arbeit, denkst vielleicht noch an den Rasen, den du mähen musst, keine Ahnung, und plötzlich pitsch, geblitzt. Denkst du, oh nein, wieso das denn? Nicht schon wieder. Ich wollte das nicht, ich wollte nicht geblitzt werden. Mann, ich wollte nicht zu schnell fahren. Und jetzt fragst du dich, Gott, haben wir diesen Frieden noch miteinander? Ja, hast du. Das ist eine Tatsache und Folge der Rechtfertigung. Du hast Frieden mit Gott, dem Schöpfer, weil Jesus Christus die Schuld auf sich nimmt und genommen hat. Und dazu sagt Paulus, Durch das Vertrauen auf Jesus haben wir auch Zugang erlangt zu der Gnade, in der wir stehen. Zugang kannst du auch mit Zutritt übersetzen. Wir haben Zutritt erlangt zu der Gnade. Jesus Christus ist der Schlüssel. Das ist eine weitere Folge der Rechtfertigung. Und wenn ich an Zutritt oder auch Zugang denke, dann denke ich an einen Raum. Und Paulus sagt, Leute, ihr steht in diesem Raum. Und in diesem Raum herrscht die Gnade Gottes. Nicht mehr der Zorn Gottes, sondern die Gnade Gottes. Und ich stelle mir das so vor, dass sobald wir gerechtfertigt sind, wir mit so einer Bubble unterwegs sind. Vielleicht kennt ihr das, Bubble Soccer. Du kannst umgehauen werden, du kannst umfallen, dir passiert nichts. Du bist sicher. Und wisst ihr, es gibt Momente, vielleicht kennt ihr die auch, da stehe ich so vor den Spiegel, schaue so hinein, denke mir so, nein, meine Haare sind hier schon wieder ein bisschen dünner geworden. Oh, ich habe ja auch ein bisschen zugenommen schon wieder. Nein, das auch noch, jetzt habe ich hier noch einen Pickel bekommen. Das sieht doch jeder. Und dann kommt Zweifel hoch, Selbstzweifel. Kennt ihr das? Und diese Zweifel sollten eigentlich an diesem Gnadenball hier abprallen. Dieses Denken, wir sind nicht gut genug, ist eine Lüge. Ey, wenn wir in der Gnade stehen, dann prallt alles ab. Zweifel, Sorgen, Ängste, all das sollte abprallen an uns. Wir leben in der Gnade, so wie Paulus hier sagt. Und hast du dich für Jesus entstehen, stehst du in diesem Raum. Nicht neben dem Raum, du stehst in dem Raum. Zweifel können einen wirklich zu Fall bringen. Doch Leute, genau das möchte der Teufel uns eintrichtern, wir sind nicht gut genug. Ich weiß nicht, womit du gerade zu kämpfen hast. Ja, vielleicht sind es Selbstzweifel. Die anderen sind mehr begabt als ich. Die anderen können das viel besser als ich. Ich würde das auch gerne können, aber der kann das viel besser. Mit letzter Woche das Beispiel der Taufe. Ich bin nicht gut genug. Ich muss doch noch erst und dann bin ich. Doch, du bist gut genug vor Gott. Sobald du dich entschieden hast, dein Status wird kein anderer sein. Der verändert sich nicht. Du stehst im Raum der Gnade. Gedanken und Zweifel, die über uns kommen, ja, bin ich noch gut genug für Gott? Haben wir noch diesen Frieden, Gott? Sollten an uns abprallen, an diesem Ball der Gnade abprallen. Du bist gut genug vor Gott, du stehst im Raum der Gnade jetzt und du hast diesen Frieden jetzt, wenn du ein Kind Gottes bist. Wir sollten uns eher rühmen, wie Paulus schreibt. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist eine weitere Folge, ist das Rühmen auf die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und das Wort Rühmen taucht in den 11 Versen 3-mal auf. Und es meint so ein, ey, darauf freue ich mich, das begeistert mich. Und diese Hoffnung hier auf die Herrlichkeit Gottes ist das, worauf Paulus sich freut, was ihn begeistert. Es ist dieselbe Hoffnung, die wir auch schon in Römer 4,18 letzte Woche gesehen haben bei Abraham. Wo steht in 4,18, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Wir haben uns letzte Woche das Leben von Abraham kurz angeschaut. Er hat wirklich da, wo nichts zu hoffen war, hingeglaubt. Ey, rein menschlich gesehen war da keine Hoffnung, doch er hat trotzdem geglaubt. Warum? Weil er Gott vertraut hat. Weil er Gott kannte. Weil er Gott beim Wort nahm. Weil er Gott glaubte. Und Paulus sagt, ihr Leute, wir können uns wirklich rühmen, denn diese Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes, die ist sicher. Die wird sich erfüllen, denn sie basiert auf der Gnade Gottes, die uns durch Jesus Christus offenbart wurde. Und wenn Paulus hier über die Herrlichkeit Gottes spricht, dann meint er über das Zukünftige, was kommen wird. Über das, was wir selber erleben werden. Wie in Jesaja 40,5 steht, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Schon jetzt haben wir Anteil an dieser Herrlichkeit, weil wir doch schon jetzt gerechtfertigt sind, weil wir schon jetzt diesen Frieden haben, weil wir jetzt schon in dieser Gnade stehen. Ey, ist das nicht schön? Doch wir können uns auf noch mehr freuen. Denn die vollständige Erfüllung erleben wir, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das ist eine Zusage, die wird sich erfüllen für jeden, der Jesus Christus im Glauben angenommen hat. Was ist das für eine Hoffnung? Wir haben eine Hoffnung schon jetzt. Wir haben jetzt schon Frieden. Jetzt schon und in Zukunft. Wir stehen jetzt schon im Raum der Gnade. Jetzt schon und in Zukunft. Und wir dürfen uns rühmen wegen der Hoffnung an die Herrlichkeit Gottes, an der wir Teilhabe haben. Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes. Ey, das begeistert mich und darauf freue ich mich. Welche Hoffnung trägt dich? Wir haben eine Hoffnung schon jetzt und bald. Und wir haben auch eine Hoffnung in schwierigen Umständen. Denn in Vers 3 und 4 ergänzt Paulus den Vers 2. Der Frieden mit Gott und dass wir im Raum der Gnade stehen, macht es überhaupt erst möglich, dass wir uns auch rühmen können in Bedrängnissen. Paulus sagt hier, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Wir lesen hier von so einem Kettenschluss, der aufgrund von Bedrängnissen entsteht und weiteres hervorruft, der Positives hervorruft, weswegen wir uns wirklich freuen dürfen. Und wenn Paulus über Bedrängnisse spricht, dann meint er so Notsituationen, die auf uns eintreffen. Wir lesen in den Briefen von Paulus über Ängste, Sorgen, Hungersnöte, Verfolgung, all das. Das sind alles solche Bedrängnisse. Und ich denke, keiner von uns würde jetzt sagen, ja, ich leide gerne. Niemand, oder? Und Paulus sagt auch nicht, ja, geratet extra in Bedrängnissen, dann könnt ihr euch ja rühmen, denn die haben das zur Folge und das zur Folge und das zur Folge, das Bedrängnis. Das sagt er nicht, nein. Er sagt hier, doch wenn wir in solche Notsituationen kommen, dann können wir uns freuen, weil wir wissen, es hat positive Auswirkungen auf mein Leben. Und ich weiß, es ist echt nicht leicht, diesen Blick so weg von diesen Bedrängnissen hin zu Gott zu richten. Es ist nicht leicht, diese Bedrängnisse wirklich mitzunehmen und vor Gott zu legen. Ich weiß das. Und oft fragt man sich, wieso Gott, wieso passiert mir das wieder, wieso? Und ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du gerade steckst. Hast du gerade auch Bedrängnisse? Ich weiß es nicht. Und ich sage das so, dass es nicht leicht ist, weil ich schon selber ganz oft Bedrängnisse hatte. Und mir fiel das nicht leicht, diese Bedrängnisse wirklich zu nehmen und vor Gott zu legen, meinen Blick einfach zu ändern. Doch wisst ihr, was mir geholfen hat? Dieses Buch hier. Und Menschen, die nach diesem Wort hier leben. Die Gemeinschaft mit gläubigen Menschen und die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das hat mir geholfen. Und ja, es ist so einfach gesagt, lies da drin. Doch wenn wir hier drin lesen, dann sehen wir, dass Gott alles in seiner Hand hält, wie in Römer 8, 28 steht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Auch wenn wir das Wieso nicht kennen, wissen wir, dass Gott die Pläne macht, dass Gott alles zum Besten führt. Denn Paulus sagt, Bedrängnisse haben so eine positive Wirkung auf uns. Erlebst du Bedrängnisse, bewegen sie Ausdauer, Durchhaltevermögen, Geduld. Ein super Bild dafür ist der Sport. Ich war schon ein bisschen länger her mit zwei Männern hier aus der Gemeinde zwischendurch laufen und ich weiß noch genau, wie wir angefangen sind. 3 Kilometer laufen. Boah, war das anstrengend. Meine Oberschenkel, die schmerzen nach 2 Kilometer. Doch ich habe durchgehalten. Ich habe durchgezogen. Und beim nächsten Mal laufen, ja, da waren die 3 Kilometer plötzlich schon leichter. Ich hätte vielleicht sogar schon 4 laufen können. Das regelmäßige Training führt zu mehr Ausdauer. Genauso führen die Bedrängnisse zu Ausdauer. Und wisst ihr, viele wissen das wahrscheinlich, die letzten 3 Jahre lebten wir von einer Spende zur anderen. Und ich hatte wirklich ganz oft Bedrängnisse aufgrund des Geldes, wo ich nicht wusste, ja, wie soll ich morgen den Tag schaffen? Wie sollen wir morgen einkaufen gehen? Ich hatte wirklich Ängste und Sorgen, die mir den Schlaf geraubt haben. Das hört sich jetzt leichtsinnig an, doch wir haben als Familie gelernt, Ausdauer zu haben, Durchhaltevermögen, sodass wir jetzt am Ende der 3 Jahre und auch heute noch uns nicht mehr so schnell Sorgen machen. Ich mich nicht mehr so schnell irgendwelche Zweifel über mich kommen, wenn das Geld mal knapp wird. Ja, auch wenn das Geld jetzt immer noch mal knapp wird, machen wir uns immer noch Sorgen, haben wir zwischendurch immer noch Zweifel. Genauso wird auch ein Marathonläufer, der 40 Kilometer laufen kann, auch nach 4 Kilometern schon seine Oberschenkel merken. Wenn er jetzt nur 4 Kilometer läuft, wird er trotzdem seine Oberschenkel merken. Doch die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er diese 4 Kilometer schafft, wenn er 40 laufen kann. Ich möchte dich da ermutigen. Hast du Bedrängnisse? Dann denk daran, sie bewirken Ausdauer. Wenn immer alles gut läuft, können wir das nicht lernen. Der Glaube wird stark, wenn wir durchhalten. Darum kann Paulus auch sagen, er freut sich über Bedrängnisse. Weil er selbst Bedrängnisse erlebt hat und bei anderen gesehen hat, dass es positive Auswirkungen auf das Christenleben haben. Wenn man diese Bedrängnisse auch übersteht, und da möchte ich dir zusprechen, halte durch. Halte durch. Du bist nicht allein, schau dich mal um. Es sind hier genug Leute, die dich auch mal Huckepack nehmen können. Die dich im Gebet durchtragen können. und wende deinen Blick nicht nach unten, sondern wende deinen Blick auf den Herrn mit den Bedrängnissen zusammen. Leg die dort ab. Und wenn du durchhältst, dann hast du Bestand. Dann gibt Gott dir sozusagen einen Stempel. Gut gemacht. Wie hier steht, das standhafte Ausharren, aber Bewährung. Ähnlich wie der Psalmist in Psalm 66, 10, 12 schreibt, denn du hast uns geprüft, oh Gott, und hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Gefängnis geführt, hast unsere Lenden eine schwere Last auferlegt. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt in die Fülle. Diese Bewährung, die formt unser Charakter, die formt unser Christenleben. Und dann wirst du mehr Hoffnung haben. Hoffnung kommt nicht erst dann, nein, sie ist das erste Glied der Kette und das letzte. Doch wir werden mehr Hoffnung haben, weil wir wissen, ja, Gott ist treu, Gott ist da. Wisst ihr, so eine Bewährung, so ein Stempel, gut gemacht, erinnert. Stell dir mal vor, du bekommst jetzt nach so einer bestandenen Bewährung, also nach einem bestandenen Bedrängnis, so eine Urkunde. Und in dieser Urkunde hast du unten einmal diesen Stempel gut gemacht und du siehst dieses Bedrängnis, was du hattest, nochmal detailliert beschrieben. Und darunter auch ganz detailliert, wie Gott dir in dieser Zeit geholfen hat. Und jetzt hängst du diese Urkunde in dein Schlafzimmer auf. Und vorm Schlafen gehen gehst du dran vorbei, bleibst davor so stehen, denkst du so, boah, krass, ey, das habe ich überstanden. Boah, und guck mal, da hat Gott mir auch geholfen, da war der da. Das schenkt doch Hoffnung. Nicht erst dieses Bestehen schenkt Hoffnung, sondern es stärkt deine Hoffnung. Denn Paulus sagt, Bedrängnisse haben eine positive Wirkung für uns. Und wisst ihr, diese Hoffnung, die wir haben, die wird niemals zu Schanden kommen. Wenn wir jetzt auf etwas hoffen würden und später herausfinden, dass diese Hoffnung, dass wir diese nie erhalten würden, dann wäre unsere Hoffnung enttäuscht worden oder wie hier steht, zu Schanden gekommen. Doch wie können wir uns so sicher sein, dass wir unsere Hoffnung niemals zu Schanden kommen? Jetzt könntest du sagen, ja Alex, das steht doch hier. Das steht doch hier in Vers 5. Absolut ausreichend für mich, diese Aussage eigentlich. Doch Paulus schreibt weiter. Nämlich, er nennt eine weitere Begründung, warum unsere Hoffnung schon jetzt und bald, unsere Hoffnung auch in schwierigen Umständen niemals zuschanden kommt. Wegen der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist der Grund dafür und deswegen ist unsere Hoffnung fest. Jesus Christus ist der Grund dafür. Deswegen ist unsere Hoffnung fest und da ist nichts mehr dran zu rütteln. Paulus sagt, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Er sagte, wir haben die Liebe Gottes in uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wurdest du gerecht gesprochen, setzt du dein Vertrauen auf Jesus Christus, dann hast du den Heiligen Geist. Gottes Liebe zeigt sich uns gegenüber, indem er jetzt selbst in uns wohnt. Das ist eine Verheißung Gottes. Die wird sich erfüllen, die erfüllt sich, wenn du ein Kind Gottes bist. Wie in 2. Korinther 1, 21-22 steht, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründigt und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Gott sagt, er schenkt uns den Heiligen Geist als Unterpfand. Es ist eine feste Zusage. Hast du den Geist, dann bist du gerettet. Durch den Geist ist deine Hoffnung garantiert und verändert dein Leben. Wer den Geist Gottes erhalten hat, ist ein anderer Mensch. Er hat einen neuen Status vor Gott. Vor schuldig wird unschuldig. Der Heilige Geist erfüllt unser Herz mit der Hoffnung, dass Gott uns liebt. Ich bin gerettet. Und Paulus beschreibt in den nächsten drei Versen, wie groß diese Liebe doch ist, anhand eines Beispiels. Er sagt, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Was ist das für eine Liebe? Gestorben für Feinde, das würde doch niemand machen, oder? Würdest du das machen? Zu sterben für Leute, die wirklich feindlich gegenüber dir eingestellt sind? Die dich hassen? Die dich vielleicht beleidigen? Keine Ahnung was noch. Alles, stell dir mal das Schlimmste vor, was jemand mit dir anstellen könnte. Würdest du für so jemanden sterben? Das Kreuz hier zeigt diese Liebe uns gegenüber. Das Kreuz hier zeigt das. Jesus Christus ist am Kreuz für seine Feinde gestorben. für dich, für mich. Diese Liebe zeigt sich durch den hohen Preis, den er bezahlt hat. Den Preis des Todes für dich. Und in Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? Paulus bekräftigt hier wieder diese Hoffnung auf die Teilhabe der Herrlichkeit. Jesus hat den höchsten Preis gezahlt. Jetzt werden wir doch erst recht vor dem Zorn Gottes errettet werden. Jetzt erst recht, sagt er. Und nochmal, Vers 10 bis 11. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Jesus Christus ist der, der uns Hoffnung schenkt. Er ist der, durch den wir diese Versöhnung empfangen haben. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerechtfertigt vor Gott. Wir haben diese Versöhnung, wir haben diesen Frieden schon jetzt. Wir haben diese Gnade, in der wir jetzt schon stehen. Wir können uns rühmen auf die Hoffnung, auf die Herrlichkeit. Wir haben diese Liebe Gottes in uns. Welche Hoffnung trägt dich? Was gibt mir Hoffnung? Ich habe echt viel zu tun und das steigt mir über den Kopf. Doch der Snowboard-Urlaub, ja, der trägt mich da durch. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe ganz oft Migräne. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe mit Selbstzweifel zu kämpfen. Wer kann mir helfen? Ich weiß es nicht. Ständig zweifle ich an mir selber. Ich habe Ängste. Wirklich Ängste. Ich habe Depression. Ich bin sehr krank. Ärzte sagen mir, unheilbar. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Auf welchen Joker greifst du jetzt zurück? Mein Snowboard-Urlaub liegt schon drauf. Ist nicht schwer genug. Okay, legen wir noch mehr drauf. Vielleicht die Freunde treffen bald. Ist nicht schwer genug. Ja, was können wir noch drauflegen? Den Geburtstag, den ich bald habe. Ist nicht schwer genug. Das Shoppen gehen, nach Zara fahren. Ist nicht schwer genug. Doch diese Hoffnung, die wir haben, diese Hoffnung schon jetzt und bald, diese Hoffnung, weswegen wir uns rühmen können, die uns auch hilft in Bedrängnissen, diese Hoffnung, die fest ist, wo nichts mehr dran zu rütteln ist, die beinhaltet Liebe, Gnade, Frieden, Versöhnung, die Herrlichkeit Gottes, die Teilhabe daran und vieles mehr. Diese Hoffnung, die haben wir. Diese Hoffnung, die hast du, wenn du ein Kind Gottes bist. Auf welchen Joker greifst du zurück, wenn es mal schwierig wird? Auf diese Hoffnung kannst du setzen, die ist schwerer. Deswegen werde ich den Tag schaffen. Deswegen werde ich diese Krankheit überstehen. Auch wenn ich weiß, dass die Krankheit nicht weggeht. Auch wenn ich weiß, dass diese Umstände um mich herum bleiben. Weiß ich, ich habe Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes. Ich habe Teilhabe daran. Denn diese Hoffnung, die ist schwerer. Deswegen werde ich diesen Tag schaffen, egal was passiert. Nichts ist im Vergleich zu dem, Herr Jesus Christus, dass du mich gerettet hast. Nichts. Darauf schaue ich. Darauf freue ich mich. Das begeistert mich. Amen.